Hallo, hörst du mich? Hey, ich bin auf dem Fluss, auf dem großen Fluss und wir fahren durch die Nacht.
Das Handy verbindet mich noch einmal mit zu Hause. Verrückte Welt. Vom Herzen Afrikas nach Europa.
Ja, wir fahren in die Nacht hinein. Es ist stockdunkel, laute Musik, Blitze am Horizont, 100 Leute auf einem riesen Holzboot. Ich sitze oben auf dem Dach. Ja, endlich habe ich es geschafft.
Auf dem Kongo durch die finstere Nacht ins Unbekannte. Es war ein langer Weg bis zu diesem Augenblick. Das fing schon mit der Hinreise an. Ich musste über die Hauptstadt Kinshasa einreisen, weil es nur dort eine Akkreditierung gibt. Und eine Akkreditierung würde ich brauchen, hatten mir alle versichert, die die Demokratische Republik Kongo kennen.
If you don't do this, you will probably be arrested at some point on your trip. Best of luck.
Früher oder später wahrscheinlich im Knast. Darauf wollte ich es nicht ankommen lassen. So verbrachte ich die ersten 6 Tage in den Staus der Hauptstadt und den Fängen der Bürokratie. Mit den Sicherheitsleuten am Eingang zum imposanten Hochhaus des Nationalen Rundfunks, die jedes Mal Pass, Kamera, Handy und Laptop konfiszierten. Auf den unendlichen dunklen Treppen, die erstiegen werden müssen bis zum 4. oder auch zum 18. Stock, weil die Aufzüge seit Jahren defekt sind. Mit Sachbearbeiterinnen, die sich nur widerwillig beim Essen oder Patienslegen stören ließen. Mit dem Geräusch schlurfender Schritte auf schmalen Fluren, wie um jedem klarzumachen, dass eben alles seine Zeit braucht. Mit immer neuen Vertröstungen, bis ich am Ende schließlich ein Papier in der Hand hielt, das vom zuständigen Minister persönlich unterzeichnet war und mir tatsächlich eine Reise auf dem Fluss erlaubte. Leider jedoch nur innerhalb einer Provinz, trotz der $275, die mich das Schreiben gekostet hatte. Aber jetzt ist all das vergessen.
So, jetzt bin ich unterwegs mit diesem riesigen Strom, der hier gar nicht so breit ist. Abendsonne, von einer dicken, dicken Wolke verdeckt, genau vor uns.
Ich sitze auf einer sogenannten Baleiniere, einem bauchigen Holzboot made in Kongo, das angetrieben von einem einfachen 40 PS Außenborder etwa 100 Passagiere plus Waren transportiert. Genau die Sorte Schiff, die ab und zu völlig überladen mit Mann und Maus untergeht. Mein Ziel ist Lokutu, der nächste größere Hafen, knapp 300 Kilometer von Kisangani flussabwärts. Keine Ahnung, was mich dort erwartet.
Und jetzt fahre ich oben auf dem Dach genau auf den Wald zu und denke, da wird sich bald der Fluss öffnen. Die Ufer versinken langsam im Dunkel. Ein paar Vögelchen, Schwalben, sausen hier rum. An den Rändern des Flusses hölzerne Piroben, Einbäume. Jetzt auf dem Weg zurück, stromabwärts. Das ist weniger Arbeit als stromaufwärts, wo man sie immer unglaublich rackern sieht. Drüben auf der anderen Seite sehe ich Qualm von Feuern, Holzfeuern. Schön. Das ist sehr, sehr schön.
Eigentlich war mir ein Platz im Bauch des Boots zugedacht. Sie hatten es gut gemeint und mir sogar einen Stuhl hingestellt. Aber dieser billige Plastikstuhl stand da wie ein Thron und den König vom Kongo wollte ich nun doch nicht spielen. Der Stuhl erinnerte unübersehbar daran, welcher Platz dem Weißen im Kongo in der gesellschaftlichen Hierarchie noch immer zugeschrieben wird. Und dass ich mich mit meiner Reise, ob ich will oder nicht, in der Tradition kolonialer Unternehmungen bewege. Unten ist alles voller Säcke und Kisten, auf denen es sich Frauen mit Babys bequem gemacht haben, soweit das geht. Auf dem umlaufenden Brett unterhalb des Bootsrands sitzen vor allem junge Männer. Sie leben vom Handel.
Bei uns im Kongo gibt es keine Arbeit.
Also fährt man von hier nach da. Eigentlich bin ich Vorarbeiter. Ich habe eine technische Ausbildung, aber im Moment gibt es keine feste Anstellung für mich. Also versuche ich mich als liegender Händler. Ich handle mit allem, was geht. Um hier einigermaßen zu leben, muss man sehr beweglich sein. Und sehr mutig.
Sie bringen gebrauchte Kleidung und all die billigen chinesischen Waren, von Streichhölzern über Zahnbürsten bis zu Gummischlappen, von Fahrradersatzteilen und Buschmessern bis zu Batterien in die Ortschaften am Fluss und in ferne Dörfer tief im Wald. Was für mich ein Abenteuer ist, ist für sie Überlebenskampf. Und für manche von ihnen ein Albtraum.
Ich habe die Mathematik.
Ich habe Mathematik gemacht. Ich verstehe eine Menge von Physik, Chemie und Biologie. Wenn ich einen Job finde, bin ich sofort dabei. Ich bin zu allem bereit. Ich kann dir meine Unterlagen, meine Papiere zeigen.
Er zählt auf, was er alles gemacht hat. Vielleicht hofft er, dass ich ihm irgendwie weiterhelfen kann.
Du siehst ja, wie es mir geht. Das ist eben der Kongo. Wir leben immer im Rhythmus unseres Landes.
Der Schmerz, den die Aussichtslosigkeit bereitet, steht ihm ins Gesicht geschrieben. Beschämt wechsle ich das Thema. Obwohl sie viel Zeit auf diesen unsicheren Schiffen verbringen, können die meisten nicht schwimmen.
Man verliert sein Leben ganz schnell und alles, was man hat. Spurlos verschwunden.
Meistens geht ja alles gut. Wenn sie angekommen sind, schleppen die Händler ihre Ware zum nächsten Markt oder laden sie auf Fahrräder um, mit denen sie dann hunderte von Kilometern durch den Wald ziehen. Für den Rückweg beladen sie sich neu.
Wenn ich meine Ware verkauft habe, kann ich vielleicht Palmöl oder geräucherten Fisch kaufen. Und dann kehre ich nach Kisangani zurück.
Kisangani wirkt trotz seiner 800.000 Einwohner eher wie eine Kleinstadt. Aber es ist ein Knotenpunkt, der den Osten und den Westen des Kongo miteinander verbindet. Von hier aus ist der große Fluss über 1.700 Kilometer bis Kinshasa schiffbar. Und von hier aus führt auch eine Straße nach Osten bis nach Ruanda und Uganda. Während all der Jahre, als Milizen und Banden in der Gegend ihr Unwesen trieben, war diese Straße kaum befahrbar. Nun verkehren Busse und Lkw. Und Kisangani ist wieder ein Handelszentrum. Am Fluss. Hier unten ist die Stadt entstanden. Auf der Insel bedeutet Kisangani aus Swahili. Sklavenhändler aus Sansibar hatten ihren Machtbereich gegen Ende des 19. Jahrhunderts bis hierhin ausgedehnt und sich auf der Insel an den Wasserfällen niedergelassen. Am Hafen der staatlichen Schifffahrtsgesellschaft konservieren rostende Kräne die Erinnerung an die rege Handelstätigkeit früherer Zeiten. Ein Stück flussabwärts gelangt man zur Anlegestelle der Baleinière, der überdachten Holzboote, die in ein oder zwei Tagesreisen die nächsten Häfen erreichen. Gleich dahinter liegen größere Motorschiffe für den Warenverkehr zwischen Kisangani und der Hauptstadt Kinshasa. Nirgends gibt es Kais oder funktionierende Kräne. Also schleppen Träger die schweren Lasten über schmale Bretter auf ihren Schultern zum nächsten LKW. Immerhin, nachdem jahrelang wegen der politischen Unsicherheit keine Motorschiffe fahren konnten, ist der Fluss wieder Verkehrsweg. Taucht ein Fremder am Hafen auf, kann er sich darauf verlassen, innerhalb kürzester Zeit von irgendwelchen Offiziellen angehalten zu werden. Polizisten, Soldaten, Migrationsbeamte, Sicherheitsleute. Wenn ich reisen wolle, macht mir der Polizist klar, müsse ich vorher zum Boss.
Das sei aber geheim. Der könne die Papiere unterzeichnen, wenn ich dafür Geld zahle.
Money?
Yes, money for.
Was für Geld, will ich wissen.
Ah, before I leave, I have to pay here.
Bevor ich abreise, müsse ich bezahlen.
I don't have to pay.
Aber ich fahre doch nicht heute, wende ich ein.
Can you leave something for your Polishen?
Give something. Na ja, aber lass doch ein bisschen was da für deinen Polizisten. Nur ein bisschen was.
Yes, I'm very angry. You my father.
Du bist mein Vater. Wir sind hungrig, Papa. Hungrig. Die Staatsdiener sind schlecht bezahlt und daher auf Bestechungsgelder angewiesen. Wenn aber ein Mikrofon auftaucht, ändert sich die Lage. Tags darauf halten mich zwei Männer in Zivil an.
Wir haben hier in Kisangani ein Problem, weil hier zwei Norweger gewesen sind, die ihren Fahrer umgebracht haben.
Ein Chauffeur, sie sind präsentiert, wie Sie hier sind.
Die sind genauso wie Sie hier aufgetaucht, ohne dass man wusste, was sie vorhatten.
Zwei norwegische Staatsangehörige, die in Uganda im Sicherheitsgewerbe tätig waren, sollen östlich von Kisangani ihren kongolesischen Chauffeur erschossen haben. Daraufhin wurden sie in einem kurzen Prozess zum Tode verurteilt, dann aber begnadigt. Was an der Geschichte wahr ist, bleibt ungewiss, denn unabhängige Untersuchungen gibt es im Kongo zu solchen Vorfällen nicht. Nun jedenfalls ist jeder Fremde verdächtig.
Wie können wir wissen, ob Sie wirklich Journalist sind? Wir fürchten uns vor weißer Haut, wie Sie sie haben. Das macht uns Angst. Und ein Krimineller schreibt sich ja nicht auf die Stirn, ich bin kriminell. Wer kann uns denn beweisen, dass Sie wirklich als Journalist unterwegs sind?
Ich zeige ihm meine Akkreditierung und bin froh, dass die ihn, nachdem er sie gründlich studiert hat, zufriedenstellt.
J'ai vu, c'est valable.
Okay.
Merci.
Merci.
Aber noch etwas muss er dem Weißen sagen.
Sie
genießen einfach zu viele Freiheiten bei uns, weil wir zu gastfreundlich sind. Vor allem im Vergleich dazu, wie wir bei Ihnen behandelt werden.
Tagelang treibe ich mich an den verschiedenen Häfen herum. Wenn nicht klar ist, welches Schiff wann, wo losfährt, und ob sie Fremde dann mitnehmen wollen und dürfen, kostet das Zeit und Wege. Wege, die nicht nur aufgrund der uniformierten Wegelagerer ihre Tücken haben. Als ich zum Beispiel einmal einen Kapitän nach seinem Ziel fragen will, muss ich erst durch den Matsch am Ufer warten und dann über ein schmales, stark schwingendes Brett auf sein Boot. Beim Runtergehen passiert genau das, was ich befürchtet habe.
Oh. Scheiße!
Am Ende finde ich dann Bafengo, einen schmalen, freundlichen Mann, der mir gleich Vertrauen einflößt. Sein Schifffahrer nach Lokutu und von Lokutu wieder flussaufwärts bis Kisangani. Das sei seine Route. Morgen Nachmittag gehe es los. Ja, er fahre über Nacht. Und sein Boot sei sicher. Kein Problem. Das Boot ist gut 10 Meter lang und heißt Arche de Noé, Arche Noah. Das klingt gut. Und es gehört den Sœurs de la Sagesse, den Schwestern der Weisheit. Auch das klingt gut. Die katholischen Schwestern betreiben 3 Schiffe.
Es ist mehr ein Gleiten auf diesem Fluss als ein richtig schnelles Fahren. Der Motor ist ganz hinten, man hört ihn eigentlich kaum. Untergründiges Brummen.
Auf dem vollen Unterdeck war mir mulmig zumute. Nicht nur, weil es sehr eng war, auch weil ich wusste, dass diese Art Boot regelmäßig havariert.
Wir fahren einen ziemlich wilden Zickzackkurs, merke ich.
Jetzt genieße ich den freien Blick.
Kreuz und quer hin und her über den Strom. Ich habe noch keine Ahnung, wer den Kurs angibt.
Über dem eigentlichen Schiffskörper erhebt sich ein Holzrahmen, der mit Bambusstöcken und starken Plastikfolien abgedeckt ist und ein begehbares Dach bildet. Darauf bin ich geklettert und habe es mir mit anderen bequem gemacht. Hier oben ist relativ viel Platz. Allerdings liege ich kaum einen Meter vom Rand des Dachs und es gibt keine Reling.
Überall wird gegessen. Ist mir nicht nach Essen. Und die Luft ist immer noch, obwohl es jetzt schon 6 ist, ganz warm.
Ich bin glücklich und zugleich gespannt. Ein Traum ist wahr geworden. Ein Traum, den schon andere vor mir geträumt haben, viele andere. Immer wieder der Mythos vom finsteren Kongo, vom dunklen Herzen Afrikas. Genau das Richtige für weiße Männer auf der Suche nach Herausforderungen, nach Abenteuern.
Von meinem Sitze aus genoss ich eine prachtvolle Aussicht auf den Strom, wie er zwischen Wänden dunkler Wälder in heiterer Größe dahinglitt. Eine unaussprechliche Majestät des Schweigens ruhte auf ihm und erregte die Sehnsucht meines Herzens. Abwärts fließt er in eine unbekannte Welt. In schwarz umnachtetes Gewölk der Mysterien und Fabeln. Vielleicht gar vorüber bei den Ländern der Halbmenschen, der Pygmäen und der Menschen mit langen Ohrlappen. Vorüber an Meilen und Meilen unerforschter Länder, in denen es von Völkerstämmen wimmelt, über die nicht einmal das leiseste Geflüster zu den Völkern der anderen Weltteile gelangt ist.
Henry Morton Stanley war der erste Europäer, der den Fluss befuhr. Begleitet von einigen hundert Trägern und Helfern, wollte er dieses Land mit all seinen Schätzen den Europäern zugänglich machen.
So, jetzt ist die Nacht dunkel. Ganz ab und zu sieht man am Ufer ein kleines Licht von einem Feuer.
Ça va très bien.
Kapitän Bafengo schaut gerade überall nach dem Rechten.
Vous avez arrangé tout.
Manche Leute wollen nicht bezahlen. Es gibt Betrüger.
Jetzt, im Dunkeln, traue ich mich nicht mehr, meinen Platz zu verlassen. Ein falscher Schritt und ich stürze ins Wasser. Damit ist aber auch die Toilette unerreichbar. Ein mannshohes Holzgestell am Ende des Boots, das von allen Seiten mit Stoff bespannt ist und über das Heck hinausreicht, so dass man über dem Wasser steht oder hockt. Ich frage Bafengo, wie der Kurs bestimmt wird.
Von unseren Bootsführern. Die kennen die Route. Aber vor allem nachts ist das nicht einfach.
Ganz vorn auf dem Boot sitzt ein Mann mit einer langen Holzstange, mit der er permanent die Wassertiefe bis zum Grund misst. Mit einer Taschenlampe gibt er dem Steuermann hinten die entsprechenden Signale, sodass dieser der meandernden Fahrrinne folgen kann.
Jetzt ist es still geworden auf dem Boot. Unten läuft noch Musik, wird geredet. Wir fahren unter diesem prächtigen Sternenhimmel. Ganz ruhig dahin, nur von links kommt doch immer heftiger ein Blitzen. Ich habe auch schon den ersten Donner gehört und hoffe nur, dass das nicht bis zu uns kommt. Dann wäre es vorbei mit der ruhigen Nacht. Heftige Blitze jetzt, heftige Blitze.
Es ist seltsam, durch diese afrikanische Nacht zu gleiten, die nur für Augenblicke vom Zucken der Blitze erhellt wird.
Das Ufer ist nur als Schatten hier zu sehen. Komischerweise aber auf beiden Seiten, sodass ich denke, wahrscheinlich ist auf der linken Seite auch eine Insel. Und so schmal wie jetzt hier kann der Fluss gar nicht sein.
Je tiefer sich die Nacht herabsenkt, desto vollständiger entschwindet die Welt. Lässt sich nun kaum mehr erahnen. Weder andere Boote noch irgendwelche Dörfer am Ufer sind da, um dem Blick Halt zu geben. Was bleibt, ist ein einsames schwarzes Schiff, das durch ein ebenso schwarzes, unendliches Nichts gleitet. Nur der grandiose Himmel wölbt sich vertraut mit Orion genau über uns. Aber auch das ist bald vorbei, Afrika ist immer für Überraschungen gut.
Jetzt haben sie eine Plane über uns gehängt, aber nicht so schön aufgehängt, sondern einfach mehr oder weniger über uns gelegt.
Ohne jede Ankündigung hat man uns plötzlich mit einer riesigen Plastikplane zugedeckt, die an den Seiten festgezurrt wurde, sodass sie sich nun über uns spannt. Mir ist mulmig zumute, denn mit der Plane auf der Nase weiß ich nicht, ob ich im Fall einer Havarie schnell genug freikomme. Außerdem kriege ich nichts von dem mit, was um mich herum geschieht.
Aber das ist schon verrückt, wie hier niemand was dabei findet, dass wir plötzlich unter einer Plastikplane liegen und froh sind, dass wir noch atmen können. Völlig normal und kein Thema.
Ich beruhige mich wieder, nachdem ich ausprobiert habe, dass ich jederzeit unter der Plane hervorkriechen kann, wenn es sein muss. So liege ich und lausche. Den Stimmen von unten, dem Schnarchen meines Nebenmanns. Das also ist die Erfüllung meines Traums. Ich muss ein wenig geschlummert haben. Plötzlich setzte das gleichmäßige Tuckern des Motors aus. Und nun höre ich die Frösche, die Grillen. Das Ufer ist ganz nah. Wir halten offenbar an. Ich stecke meinen Kopf unter der Plane hervor und sehe gar nichts. Wie fast überall im Kongo gibt es hier keinen Strom. Und die wackeligen Scheinwerferkegel von ein oder zwei Taschenlampen können die Dunkelheit so wenig erhellen wie die Millionen von Glühwürmchen am Ufer. Der Aufenthalt zieht sich hin. Doch nach vielleicht einer halben Stunde sieht man fern oben am Hang eine Taschenlampe, die sich nähert. Ein Passagier steigt zu. Irgendwann geht es weiter. Unten im Boot wird gesungen, die Stimmung ist prächtig. Noch mehrmals halten wir irgendwo. Immer wieder das Quaken der Frösche, Rufe und Taschenlampen, die im Stockdunkeln den Weg weisen. Bis irgendwann das Morgengrauen die Ufer wieder auftauchen lässt.
Es ist wieder Tag. Ein paar graue Wolken. Spiegelglatt der Fluss. Fahren wir ziemlich nah am Ufer entlang. Auf der linken Seite. Bäume, Wald. Einfach überall Wald. Ja, es ist schön.
Der Morgen ist kühl. Und ich bin froh, dass ich eine Wolljacke dabei habe. Allmählich werden alle wach. Meine Hände kleben vor Dreck, doch die ortsübliche Morgentoilette spare ich mir lieber. Das Wasser aus dem Fluss dient zum Trinken und Zähneputzen, genau wie als Toilette und als Mülleimer.
Jetzt richtiger Urwald. Hohe Bäume, wild durcheinander gewachsen, Lianen. Ab und zu eine Palme, Vögel dazwischen. Und das Wasser wie Öl, träge, spiegelglatt. Unglaubliche Stille rund um uns. Ab und zu ein Vogel, ab und zu mal eine Pirogue, ein, zwei Menschen, sonst nichts. Wir fahren ganz nah am Ufer entlang. Ich mich immer wundere, dass sie sich das trauen. Keine Angst haben, irgendwie eine Sandbank zu laufen. Der Fluss hat sich nochmal unterteilt. Wird langsam zum Labyrinth.
Wir tuckern an einem Dorf vorbei. Lehmhäuser mit Strohdächern. Afrika aus dem Bilderbuch.
Kinder haben sich am Ufer aufgereiht. Und als sie mitbekommen, dass ein Weißer auf dem Boot mitreist, kommen immer mehr hinzu. Ich winke und der Jubel ist riesig.
Das ist schon auch furchtbar anstrengend, permanent im Mittelpunkt zu stehen, immer beobachtet zu werden. Alle kriegen und wollen auch mitkriegen, was ich tue. Wenn ich die Tasche aufmache, wird reingeguckt. Wenn ich das Portemonnaie aufmache, wird versucht zu gucken, wie viel Geld wohl drin ist. Immer ist der Gedanke ans Geld da. Und wenn sie dann auf Lingala über mich reden und sich kaputt lachen, kann ich zwar mitlachen, aber so richtig witzig finde ich es auch nicht. Auf Dauer jedenfalls nicht, weil es schafft dann doch eine große Einsamkeit.
Dann tauchen in der Ferne größere Gebäude auf.
C'est Lokutu. Okay.
Es ist Lokutu. Meine Reise durch die Nacht geht zu Ende. Ich bin erschöpft und froh zugleich. Der Kongo ist jetzt taghell. Gegen die strahlende Morgensonne tut sich der Mythos vom finsteren Herzen Afrikas ziemlich schwer. Und das Leben geht sowieso ganz diesseitig weiter. Alle machen sich zum Aussteigen fertig. Und auch wenn ich ihn noch nicht sehen kann, erwartet mich am Hafen von Lokutu schon der Migrationsbeamte. Nachtrag. Das Schwesterschiff der Arche Noah fuhr zwei Tage später auf derselben Strecke nachts zu nah am Ufer, kollidierte mit einem Baumstamm und kenterte. Vier Personen starben, die anderen konnten sich retten. Aus dem nächsten Dorf eilten Menschen herbei, doch nicht um zu helfen, sondern um zu plündern.